Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um das Psychologiestudium an der SRH Fernhochschule. Genauer um den Bachelor of Science Psychologie, der einmal als reines Fernstudium angeboten wird und seit kurzem ergänzend auch als Online-Abendstudium. Wenn ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen, dann stellt die gerne mit in den Chat. Mein Gesprächspartner heute Abend zum Psychologiestudium an der SRH Fernhochschule ist Herr Professor Dr. Manfred Mühlfelder. Er hat eine Professur für Wirtschaftspsychologie und Projektmanagement an der SRH Fernhochschule und ist Studiengangsleiter für den Bachelor of Science Psychologie im Fernstudium. Hallo und herzlich willkommen, Herr Professor Mühlfelder.
Guten Abend, Herr Jung. Guten Abend.
Ja, schön, dass Sie hier mit dabei sind. Ich möchte Sie bitten, sich zunächst selbst kurz vorzustellen mit Ihrem Weg, wie es zur SRH Fernhochschule gegangen ist und auch was so Ihr Aufgabenbereich an der Hochschule ist.
Wie Sie schon sagten, ich bin der Studiengangsleiter für die Psychologie bei uns. Seit Beginn eigentlich, seit wir den Studiengang gestartet haben, vor mittlerweile 7 Jahren. Ich selber bin auch Psychologe mit Schwerpunkt im Bereich der Personalpsychologie, der Eignungsdiagnostik, aber auch für Team- und Gruppenarbeit, solche Themen. Habe in dem Bereich auch promoviert, habe dann lange Zeit im Bereich der Personalentwicklung gearbeitet, bis ich vor ca. 10 Jahren dann eben als Professor an die Hochschule gewechselt bin, um dort mein Wissen weiterzugeben.
Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Also schon eine lange Zeit und sehr aktiv auch in verschiedenen Bereichen in der Psychologie tätig. Was macht für Sie so den Reiz aus der Psychologie?
Zum einen, es ist ein Themengebiet, das immer wichtiger wird. Man merkt daran, dass der Studiengang bei uns an der Hochschule der größte ist. Wir haben sehr viele Studierende in unterschiedlichen Bereichen. Das fängt von Arbeitsorganisationspsychologie über klinische Psychologie, Psychologie in der Schule, aber auch neue Bereiche wie Cyberpsychology, wenn es darum geht, wie beispielsweise Social Media unser Leben beeinflussen, zum Positiven wie im Negativen, also sowas wie Cybermobbing, aber auch wie eben mit neuen Apps beispielsweise niedrigschwellige Therapieangebote gemacht werden können oder gesundheitspsychologische Angebote zur Entspannung.
Ja, also Psychologie im Bereich, ja, das tatsächlich in einem Bereich, der in alle anderen Bereiche so mit reinfließt auch, kommt man ja kaum drum herum da irgendwo. Ja, interessant, dass der Psychologiestudiengang oder der Bereich sogar der größte ist an der Hochschule. Und vor einigen Jahren sah das ja noch ganz anders aus im Bereich des Fernstudiums. Da gab es kaum Fernstudiengänge zur Psychologie. Staatlichen Fernuni Hagen, die hatte da schon was. Und mittlerweile sind da doch einige hier in diesen Markt eingetreten. Die Nachfrage ist weiterhin groß. Aber was macht denn so den Studiengang an der SRH Fernhochschule besonders? Was macht ihn aus?
Wir haben ihn so konzipiert, dass schon im Bachelor die Möglichkeit besteht, nach seinen Interessen zu gehen. Wenn man es vergleicht mit anderen Psychologiestudiengängen, sieht man, es ist relativ normiert. Also es gibt auch sehr klare Vorgaben von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, wie viele Credits für welche Inhalte in einem solchen Studium vorzuhalten sind. Danach haben wir auch uns orientiert und konzipiert. Und trotzdem war es uns wichtig, schon im Bachelor auch die Möglichkeit geben, sich zu vertiefen und nach seinen Interessen zu gehen. Die einen wollen mehr Richtung Arbeitsorganisationspsychologie gehen, andere wollen mehr Richtung klinische Psychologie gehen. Wiederum andere wollen eben in neue Themen gehen wie Cyberpsychology oder in Nischen wie Diagnose von Schulleistungsstörungen, Leserechtschreibschwächen. Da haben wir eine Vertiefung zusammen mit dem Duden-Institut. Oder in Bereiche der Rehabilitationspsychologie beispielsweise. Und ich bekomme eben auch über die Praktikumsberichte mit, wie vielfältig die Einsatzbereiche unserer Studierenden sind.
Ja, interessant. Also da innerhalb der Vorgaben, die halt, Sie haben es erwähnt, auch da gemacht sind, doch eine Möglichkeit, sich noch besondere Schwerpunkte zu suchen. Wir werden es auch gleich nochmal sehen, wenn wir mehr auf die Inhalte dann nochmal eingehen. Zuvor möchte ich auf die Studienform zu sprechen kommen. Den Studiengang gibt es ja schon einige Jahre als, ich sag mal, klassisches, in Anführungsstrichen, Fernstudium, auch immer mehr als digitales Studium dahin verlagert. Aber ganz neu wird ja jetzt auch das Studium als Online-Abendstudium angeboten. Habe ich auch schon einige Rückfragen zu bekommen, Interesse von einigen mitbekommen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass diese neue Variante angeboten wird und was hat es auch damit auf sich? Wie wird das dann in der Praxis ablaufen und wo gibt es auch Unterschiede zu dem bisherigen Fernstudienmodell, das ja weiter angeboten wird?
Genau. Also die Studieninhalte sind absolut identisch. So ist der Studiengang auch akkreditiert. Und genauso wird er dann auch je nach Studien oder nach, sag mal, Studienorganisationen sind die Inhalte absolut dieselben. Was der Unterschied ist, manche haben wir gemerkt, Studierende möchten gerne doch mehr so ein Kohortenprinzip haben, also Studierende, mit denen sie gemeinsam in einer Gruppe arbeiten und möchten gerne auch noch intensiver den Austausch haben zu Dozierenden und zur Hochschule. Deswegen gibt es jetzt ab dem 1.4. die Möglichkeit, quasi als eine Kohorte, ich will nicht sagen Klasse, aber das ist dann eben auch limitiert auf eine bestimmte Anzahl von Leuten, die dann gemeinsam 3 Abende pro Woche, ähnlich wie bei der Form beispielsweise, einen Klassenverbund bilden und auch Übungen machen. Hat den Vorteil, man ist natürlich intensiver dabei, hat natürlich den Nachteil, dass man doch nicht so flexibel ist wie im Fernstudium. Also es ist ein Zugeständnis an Studierende, die noch mehr Struktur, mehr Organisation, mehr Anleitung haben wollen und nicht unbedingt die Flexibilität so suchen wie eben viele Berufstätige, die bei uns eben auch studieren. Die sind dann eher für das Fernstudium. Die meisten E-Mails bekomme ich dann eher am Wochenende, wenn Studierende Zeit haben. Im Abendstudium ist es eher so, dass man sich eben diese 2 bis 3 Abende pro Woche fix einteilt und dann auch quasi wie an der auch einer Präsenzuni zusammenarbeitet im Klassenverbund. Allerdings digital und online gestützt natürlich. Also wir haben immer noch keine Seminarräume, wo man eben abends hinfahren muss. Gerade bei so einem Wetter wie heute ist es wahrscheinlich hier unangenehm, sondern man kann das bequem von zu Hause aus machen.
Ja, also wie ich es verstanden habe, sprechen Sie damit auch ein bisschen eine andere Zielgruppe an. Also einmal, die halt das Interesse hat, aber auch die vielleicht noch ja nicht ganz so stark beruflich angebunden sind. Ist es denn trotzdem auch berufsbegleitend möglich für diejenigen, die halt, sag ich mal, tagsüber nur tätig sind und abends dann an diesen Online-Präsenzen regelmäßig teilnehmen können?
Ja, natürlich. Also da unterscheiden wir auch nicht mehr zwischen Vollzeit- und Teilzeitstudierenden, sondern jeder studiert nach seiner Geschwindigkeit, was er auch zeitlich einräumen kann. Wir rechnen pro Modul mit ungefähr 120 Lernstunden. So ist es auch akkreditiert. Nur im Online-Abendstudium ist das Ganze eben, sag mal, organisierter und weniger jetzt der Selbstorganisation überlassen.
Ja, auch vom Zeitablauf her, dadurch ja noch ein bisschen mehr getaktet, weil es ja dann doch wahrscheinlich Sinn macht, so in seiner Kohorte zusammen auch durch das Studium dann hindurchzugehen.
Genau. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit zu wechseln. Also wer sagt, das ist mir dann doch zu getaktet, da kann gar nicht ins Fernstudium wechseln. Und genauso andersrum, wenn Leute sagen, ich komme nicht ins Studium rein, ich brauche einfach meinen Klassenverband, dann kann man auch von dem einen ins andere. Es ist, wie gesagt, nur eine Form der Studienorganisation. Die Inhalte sind dieselben.
Ja. Klar, wer jetzt diese Form wählt des Online-Abendstudiums, der sollte dann auch das Interesse haben, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Dafür ist der Weg gedacht. Wie sieht es denn aus, wenn trotzdem mal an einzelnen Terminen keine Teilnahme möglich ist? Da wird ja immer mal das so sein, dass irgendwas dazwischen kommen kann. Gibt es eine Anwesenheitspflicht oder wie ist das geregelt? Gibt es vielleicht sogar auch Aufzeichnungen der Veranstaltungen?
Ja, auch da gibt es keinen Unterschied zum Fernstudium. Wir zeichnen unsere Veranstaltungen immer auf, weil auch im Fernstudium haben wir begleitende Studienangebote online. Wenn die aus Zeitgründen nicht wahrnehmen kann, weil er da entweder noch beruflich angespannt ist, weil er oder sie im Schichtdienst arbeitet oder gerade da halt immer seinen Sport machen möchte, dann kann er sich das im Nachgang angucken.
Okay. Sie hatten es erwähnt, der Studiengang oder die einzelnen Kohorten werden auch begrenzt sein von der Größe der maximalen Studierenden. In welcher Größenordnung wird das ungefähr liegen?
Wir rechnen so mit 30 in der ersten Runde. Je
Okay.
nachdem, wie das Konzept auch angenommen wird, kann man natürlich dann entsprechend skalieren und kann auch zwei oder drei Gruppen starten. Wir starten jetzt
Ja,
erstmal
okay,
mit
aber die
einer.
Maximalgröße pro einzelner Gruppe würde dann trotzdem limitiert, wie Sie schon sagen, es wird dann halt parallel mehrstrahlig dann quasi laufen. Ja, neben der Studienform gibt es noch einen anderen Unterschied bei dieser Form des Online-Abendstudiums. Es wird auch ein Aufschlag dafür berechnet im Vergleich zu den Gebühren des reinen Fernstudiums. Wie begründen sich hier die höheren Kosten, die auf die Studierenden zukommen?
Durch die intensivere Betreuung. Also auch ein Dozent nimmt sich eben für ein Modul der gesamten Horde an. Und auch der Dozent ist dann eben, muss ich kurz rechnen, auf 5 Wochen, 10 mal 3, 15 Einheiten dann auch für diese Gruppe da.
Ja, okay, also dann viel mehr, vielleicht in Richtung kleines, kompaktes Präsenzstudium, vergleichbar, aber online abgebildet, wer auch da Betreuung haben möchte und auch einen direkten Ansprechpartner hat, wobei es Betreuung natürlich auch gibt im regulären Fernstudium, aber dann halt doch eher asynchron, also dass man da dann kommuniziert und die Präsenzen, die virtuellen, die es da auch gibt, dann nutzt.
Aber das ist der einzige Grund, es ist einfach betreuungsintensiver und personalintensiver.
Ja, okay. Dann gibt es eine Rückfrage gerade hier im Chat zum Online-Abendstudium, ob denn für den Start am 1.4. schon ausreichend Anmeldungen vorliegen, also ob es da auf jeden Fall dann losgehen wird.
Bin im Moment überfragt, da am besten mal an die Studierendenbetreuung in Riedlingen schreiben, an die Frau Himmel, Fabienne Himmel. Die hat die genauen Anmeldezahlen.
Okay. Ja, dann sehe ich im Chat, es gibt noch eine weitere Frage. Da geht es um das neue Psychotherapeutengesetz. Da, Max, bitte ich noch ein bisschen um Geduld. Da gehen wir nachher drauf an, würden drauf ein, würden aber jetzt erstmal uns die Inhalte des Psychologiestudiengangs anschauen. Und da ja wieder, Herr Fussmann-Müller, Sie haben es vorhin schon gesagt, gibt es ja keinen Unterschied zwischen Fernstudium und Online-Anstudium.
Nein.
Ja, da vielleicht zum einen, was so die Grundlagen sind, die vermittelt werden. Und dann, Sie haben ja vorhin schon einige Beispiele genannt, dass es Vertiefungsmöglichkeiten gibt, auch zum Teil Kooperationen. Den Duden Verlag habe ich da herausgehört. Also, wo sind einerseits die Grundlagen, die vermittelt werden, die ja auch drin sein müssen, damit der Studiengang auch anerkannt ist, unter anderem vom BDP? Und in welchen Bereichen sind dann Vertiefungen möglich?
Das erste Studienjahr ist für alle Studierende, egal ob Online-Studium oder Fernstudium oder Präsenzstudium, dasselbe. Es beginnt mit einer Einführung in die Psychologie. Generell, was ist Psychologie als Wissenschaft? Was sind die Quellen? Wo kommt sie her? Wie hat sie sich entwickelt? Was sind aktuelle Trends? Und dann so die Grundlagenfächer über allgemeine Psychologie, also Motivation, Denken, Sprache, Gedächtnis. Wie funktioniert unser Gedächtnis? Persönlichkeitspsychologie, Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie, die biologische, also zentrales Nervensystem, wie ist das aufgebaut? Und ergänzen dann eben die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens, weil uns das wichtig ist, dass wir auch eine saubere wissenschaftliche Ausbildung bekommen. Damit ist das erste Jahr schon relativ abgedeckt. Und ab dem zweiten Jahr die Möglichkeit, eben sich zu vertiefen und auszuwählen aus neuen Angeboten, die wir haben von der Arbeitspsychologie, also Stress am Arbeitsplatz beispielsweise, über die pädagogische und Kompetenzentwicklung, Leute, die später dann im Bereich Erwachsenenbildung, aber auch Schulpsychologie tätig sein möchten. Dann geht es weiter mit klinischer und Neuro- und Reha-Psychologie, Medienkommunikationspsychologie und seit diesem Jahr eben neu die Cyberpsychology oder Digitalpsychologie, wie man auch sagt, die Kooperation mit dem Duden-Institut, das sich auf Lese- und Rechtschreibschwäche und Dyskalkulie spezialisiert hat, wer in dem Bereich arbeiten möchte, oder eben interkulturelle Psychologie. Und jedes dieser Module ist eigentlich genau identisch aufgebaut, oder diese Vertiefung. Es gibt dann im zweiten Studienjahr zwei Basismodule und im dritten Jahr zwei Vertiefungsmodule, sodass jedes Fachgebiet nochmal mit 24 Credits versehen ist.
Ja, vielen Dank hier für den Überblick und ja, wer dann im Detail da nochmal einsteigen möchte, da auch der Verweis auf die Informationen auf der Website stehen in den Shownotes mit drin und ich stelle den Link hier auch gerade mal mit in den Chat ein hier zum Fernstudium Psychologie. Ja, eigentlich hatte ich erwähnt, dass es vor einigen Jahren ja noch gar keine Fernstudiengänge der Psychologie gab und lange Zeit hieß es auch, ja, Psychologie, das ist was, das geht auch gar nicht per Fernstudium, weil das ist ein Fach, wo es auch darauf ankommt, miteinander zu kommunizieren, praktische Dinge auszuprobieren. Mittlerweile zeigt sich, es geht doch. Wie sind denn in diesem Studiengang Präsenzen oder Praxiselemente integriert? In welchem Umfang gibt es die und wie werden die durchgeführt? Also läuft das immer virtuell ab oder gibt es da zum Beispiel auch mal ganz real in Präsenz, face-to-face noch Veranstaltungen, wo miteinander gearbeitet wird?
Ja, es kommt natürlich ganz auf das Fach an, das Themengebiet. Aber ich werde zum Beispiel jetzt am Donnerstag, Freitag im Studienzentrum in Mannheim sein. Da geht es um das Thema Führungspsychologie. Und das werden wir sogar ein Kollege und ich zusammen gemeinsam machen in Präsenz, weil es darum geht, eben Mitarbeitergespräche zu führen, Konfliktsituationen im Führungsalltag zu besprechen. Also es gibt diese Präsenzangebote. Es gibt auch beispielsweise in der Statistik, wir wissen, das ist ein Fach, das von dem viele Studierende erstmal ein bisschen Angst haben. Auch da gibt es zum einen online gestützte, aber auch eben Präsenzseminare, wo man dann Dozierenden dann doch mal direkt fragen kann. Aber selbst da, gerade da haben wir die Erfahrung gemacht, dass vieles tatsächlich online gestützt umgesetzt werden kann, gerade was eben, sag mal, methodisches Handwerkszeug angeht. Früher hat man zum Beispiel psychologische Tests manuell durchgeführt, auch in der Praxis, und hat die dann mit Schablonen ausgewertet. Mittlerweile gibt es das Hochgeräte-Testsystem und im Gegenteil, das sagen wir ja sogar, das ist eine digitale Kompetenz, die unsere Studierenden das sozusagen en passant lernen. Genauso wie computergestützte Datenauswertung mit SPSS oder R. Das sind einfach gängige Fähigkeiten, die auch von Arbeitgebern vorausgesetzt werden. Und das ist sogar einfach eine Zusatzqualifikation, weil unsere Studierenden sagen, ja, ich habe es so gelernt, ich kann es gar nicht anders. Oder ich habe es nicht anders kennengelernt. Und gleichzeitig gibt es natürlich Dinge wie sag mal, Gruppendynamik und ähnliche Seminare, die dann auch live stattfinden. Oder Gesprächsführungstechniken, Interviewtechniken, solche Themen.
Ja, und wer sich dann für diese Vertiefung, für diese Fächer entscheidet, diese Live-Veranstaltungen, Präsenzen, die sind dann auch verpflichtend?
Nein, verpflichten das nicht. Wir haben eher die Möglichkeit, wir haben auch gar nicht die Zuordnung zu einem bestimmten Studienzentrum, sondern wir haben die verteilt über ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz, sodass man auch gucken kann. Das ist andere Erfahrung gemacht. Viele Studierende verbinden es ein bisschen mit Städtetourismus.
Ja.
Also, dass die Stuttgarter gerne nach Berlin fahren und die Hamburger gerne mal nach Wien,
Okay.
weil sie dann sagen, dann mache ich halt ein Seminarwochenende und gleichzeitig hänge ich noch einen Tag dran, um dann eben die Stadt kennenzulernen oder jemanden zu besuchen. Also, da ist man keinem festen Zentrum zugeordnet, sondern es wird immer irgendwo irgendwas geboten. Und man kann dann eher sagen, okay, das interessiert mich mal. Und da fahre ich halt auch hin, um auch Leute zu treffen. Das haben wir auch gemerkt, dass, obwohl die Studierenden sehr gut vernetzt sind über alle möglichen sozialen Medien, es immer noch was Besonderes ist, wenn man sich eben auch trifft. Ich habe es auch eine Erfahrung jetzt in der Post-Corona-Zeit in den Unternehmen, dass Homeoffice mittlerweile mit 2, 3 Tagen in vielen Betrieben gang und gäbe es und trotzdem möchte man noch zu bestimmten Workshops einfach sich live treffen. Und da freuen sich die Leute auch drauf. Und das ist so dieses neue hybride Arbeiten, das wir eigentlich schon seit 10 Jahren machen.
Ja, also da insgesamt Trend zur Digitalisierung und ja, mittlerweile dann auch, das finde ich interessant, gar nicht mehr so diese Pflicht, ich muss sehr häufig irgendwo Reisen in Kauf nehmen, um in Präsenzen teilzunehmen, sondern wenn, dann ist es was Besonderes und da dann vielleicht auch ganz bewusst die Entscheidung, etwas weiterzufahren und dafür auch noch eine neue Gegend, eine neue Stadt kennenzulernen und sich halt auch mal mit Menschen zu treffen, die man vorher nur digital dann auch kennt.
Genau.
Ja, hier im Chat gerade noch eine weitere Frage, auch was so Richtung approbationskonforme Psychologiestudiengänge angeht. Da, wie gerade schon der Hinweis, kommen wir gleich später noch drauf. Zunächst ein Thema, was in der Community bei mir auch angesprochen worden ist. Da ging es um die Versuchspersonenstunden, die ja nicht explizit jetzt irgendwo auftauchen mit Credit Points dafür. Und da halt die Frage, in welchem Rahmen denn dennoch auch Versuche stattfinden und die Studierenden da einerseits auch als Teilnehmende mit dabei sind, aber auch lernen, wie sowas aufgebaut wird, sowas auch durchzuführen und damit dann auch schon erste Erfahrungen zu sammeln, auch wenn es da nicht die Pflicht gibt, jetzt im Rahmen von gewissen Anzahl von Stunden an solchen Versuchen dann teilzunehmen.
Ganz genau. Ich erzähle gerne die Anekdote, als ich Versuchspersonenstunden gemacht habe und dabei auch ein paar Freunde verloren habe, weil es ist wirklich eigentlich nur ein, sagen wir mal, ein Gängelungsinstrument an Unis, um Studierende für Experimente zu gewinnen. Das ist der einzige Grund, warum das auch mit diesem einen Credit in den BDP-Vorgaben drinsteht. Wir haben das einfach nicht nötig. Also wir haben auch experimentalpsychologische Praktika, meistens Online-Experimente natürlich, so wie in der Fernuni Hagen auch. Aber wir brauchen das einfach nicht, weil die Studierenden sich gegenseitig unterstützen, auch bei Online-Umfragen oder beim Ausfüllen von Online-Fragebögen. Das geht meistens über ein Schneeballsystem. Mittlerweile haben wir auch so eine Größe, dass da immer eine ordentliche Stichprobenanzahl sich ergibt über ein Schneeballsystem. Mit einem Wort, wir haben es einfach nicht nötig, unsere Studenten zu gängeln.
Ja, gut. Interessanter Hintergrund da einfach. Was mir gerade einfällt, es ist ja sehr häufig so, dass an Experimenten dann halt auch nur Psychologiestudierende teilnehmen, was ja nicht immer so repräsentativ ist. Wie sieht das an der Hochschule aus? Können da auch andere Studierende zum Beispiel an solchen Versuchen teilnehmen, wenn das halt vom Design her dazu passt?
Ja, natürlich. Und es gibt auch bestimmte Themen, die sind einfach, sag mal, hip. Jetzt hatte ich weiß nicht, wie viele Corona-Bachelor-Thesen ich betreut habe, aber da gab es halt mal eine Bachelor-These zum Thema Belastung und Beanspruchung von Alleinerziehenden im Homeoffice. Haben sich viele angesprochen gefühlt, auch von den Studierenden, ja? Weil viele auch Familie haben und Work, Life und Study Balance zusammen hinkriegen müssen. Wir haben aber auch Spezialthemen. Wir hatten jetzt zum Beispiel eine zur tiergeschützten Therapie. Und das trifft halt, oder da gewinnt man nur Menschen auch, die Interesse an dem Thema haben. Das ist dann wirklich eher was Spezielles. Aber so, gibt auch Querschnittsuntersuchungen, wo dann die Kunst eher darin besteht, eben vom Methodischen her einen repräsentativen Ausschnitt zu bekommen, um dann nicht eben zu viele vom einen Geschlecht oder zu viele vom anderen Geschlecht zu haben beispielsweise, oder auch unterschiedliche Altersgruppen im Panel zu haben, ja, in der Stichprobe. Aber das sind dann eben genau diese methodischen Dinge, die dann auch unsere Studierenden kontrollieren müssen, aber auch lernen müssen.
Die da auch ohne die Verpflichtung dann mit eine große Rolle spielen.
Wie gesagt, wir halten überhaupt nichts davon, auch bei der eben Wahlfreiheit, weil die gibt es jetzt an anderen Unis auch nicht so, dass letztendlich bis auf den letzten Credit alles vorgeschrieben, bis eben auch sogar auf diesen einen Punkt für die Versuchspersonenstunden, aber wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Und es fragt auch keiner nach, ganz mit Verlaub, also bei allen Anrechnungen für Master und Ähnliches nach den Versuchspersonenstunden fragt bestimmt gar keiner. Sondern eher, ob jemand gelernt hat, ein Experiment zu designen, auszuwerten und experimentalpsychologische Erfahrung hat. Aber das Modul haben wir.
Ja, das ist da. Und so wie ich Sie verstehe, wenn dann wirklich jemand irgendeinen Nachweis haben müsste dafür, dass auch so eine Teilnahme stattgefunden hat, dann würde sich das ja ergeben, dass man das auch dann irgendwo bestätigen könnte.
Da stelle ich gerne auch persönlich eine Bescheidigung aus. Das hat aber auch noch wirklich noch nie jemand verlangt an der Stelle.
Ja, ja, auch da, die Info kann ich dann auch da nochmal ganz gezielt mit ins Forum mal zur Rückmeldung von heute Abend dann auch geben. Ja, für diejenigen, die jetzt weitermachen möchten nach dem Bachelor, welche Master bietet die SRH Fernhochschule da an?
Also wir haben zum einen den konsekutiven Master Psychologie, der eben auch polyvalent für völlig unterschiedliche psychologische Anwendungs- und Berufsfelder qualifiziert. Sei das in der Verkehrspsychologie und in der psychologischen Beratung oder im Personalwesen oder überall. Es gab auch vor 2 Jahren mal eine Umfrage von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Die meisten Ausschreibungen suchen eben gar nicht so den absoluten Spezialisten, sondern die suchen Psychologinnen und Psychologen. Und der Rest ergibt sich dann eben aus dem Anwendungskontext. Also eher eine breite Ausbildung, ähnlich wie bei den Juristen. Und weniger jetzt eine ganz spezielle Vertiefung Richtung, ich suche unbedingt einen Sportpsychologen oder ich suche unbedingt einen forensischen Psychologen. Die gibt es auch, aber das sind sich vor allem dann an Berufserfahrene dann auch. Ansonsten, wer sich dann Richtung, sag mal, Prävention und Gesundheit vertiefen möchte, auch da haben wir einen Masterstudiengang, wer Richtung Wirtschaftspsychologie gehen möchte, da kann Wirtschaftspsychologie und Leadership studieren. Und wir sind auch jetzt am Überlegen, wie man da noch mehr Wahlangebote endlich im Bachelor anbieten kann, Richtung Gerontopsychologie, wir werden alle älter, oder Richtung Reha-Psychologie, aber dann eben aufbauend auf den polyvalenten Bachelor-Abschluss.
Also da so die Überlegung, nicht unbedingt jetzt ganz viele verschiedene Master anzubieten, sondern dann eher ein Master mit verschiedenen Schwerpunkten oder Vertiefungsrichtungen, die dort damit integriert sind, um auch ja hinterher auch Vielfalt zu ermöglichen, dann nach dem Abschluss.
Genau. Aber sowas wird aber auch von den Arbeitgebern gefordert. Also wenn ich mich selber gucke und auf Kolleginnen und Kollegen, was sie alles gemacht haben, die waren entweder in Markt- und Werbeforschung tätig oder im Personalwesen oder in einer Forschungseinrichtung oder im klinischen Bereich, im diagnostischen Bereich. Also die Anwendungsfelder sind sehr speziell, aber dann gibt es immer noch so das Gemeinsame, was eben diagnostische Kenntnisse angeht, was Intervention geht, was vor allem methodisches, systematisches Arbeiten angeht. Das ist den Arbeitgebern viel wichtiger als jetzt irgendwie, ich habe die Psychologie des rechten Ohrläppchens studiert.
Ja. Also da eine solide Grundlage und dann, wie in vielen Bereichen, kommt es halt irgendwann auch auf Berufserfahrung an, was man dann auch an Praxiswissen schon mitbringen kann.
Und gerade das Wissen explodiert in der Psychologie. Also allein das Thema, was sich jetzt in der KI tut, das sind ja letztendlich psychologische Konzepte, wie neuronale Netze funktionieren. Mathematik ist noch ein bisschen spezieller dahinter, aber letztendlich auch da werden Psychologen arbeiten.
Ja.
Oder tun es heute schon tatsächlich.
Ja, auch ein ganz spannender Bereich, vielleicht so Richtung Zukunftsausblick, dass wir dann nachher zum Abschluss nochmal mit drauf schauen. Ja, also viele Möglichkeiten auch für den Master, auch wenn man da eher so in die Richtung Wirtschaftspsychologie gehen möchte oder eher so die klassische Psychologie. Was ich auch immer wieder mal mitbekomme, ist so die Frage für diejenigen, die mit dem Bachelor gerne in den Beruf einsteigen möchten. Welche beruflichen Möglichkeiten gibt es da? Wie schätzen Sie da auch die Möglichkeit schon mit ein? Da gibt es auch immer wieder die Diskussion, dass der BDP der Meinung ist, man ist erst Psychologe, wenn man auch den Master dabei hat. Und ja, trotzdem ist ja eigentlich der Bachelor der erste berufsqualifizierende Abschluss. Wie ist da so Ihre Meinung und auch das, was Sie so mitbekommen? Und vielleicht auch einige Beispiele konkret, was damit schon geht. Wenn vielleicht auch einige sagen, ja, ich habe den Bachelor, jetzt möchte ich Praxiswissen erwerben, möchte beruflich tätig werden und einen Master kann ich ja vielleicht dann später anschließen.
Also man muss unterscheiden zwischen, sag mal, Erstausbildung. Da gab es früher den sogenannten psychologisch-technischen Assistenten oder Assistentin. PTA. Das ist genauso wie die medizinisch-technische Assistentin oder Assistenten oder andere Assistenzberufe. Und da gibt es sicherlich Möglichkeiten, immer unter Supervision eines Vollpsychologen dann zum Beispiel in der Diagnostik zu unterstützen, Interventionen vorzubereiten, zu dokumentieren. Man muss aber klar sein, es sind immer dann meistens Assistenzberufe. Die selbstständige psychologische Ausübung, auch als freier Beruf, die ist an den Master gebunden. Das sieht der BDP so, das sieht aber auch der Gesetzgeber so. Die Bezeichnung, die Berufsbezeichnung Psychologe, Psychologin ist seit 87 geschützt. Und das steht aber auch ganz klar im Urteil drin, dass man davon jemanden, der ausgeht, ein Psychologe, sollte eben Psychologie im Hauptfach studiert haben, bis zum Diplom, wie es damals hieß, und jetzt eben der Master. Insofern muss man sich darüber klar sein, es fragt vielleicht in der Praxis auch niemals einer genau nach, was der Abschluss ist, aber gezielt nach Bachelor, auch hier diese Studie von der DGPS, Deutschen Gesellschaft für Psychologie, eher selten. Wenn, dann sucht man überhaupt entweder einen Hochschulabschluss mit psychologischem Hintergrund oder eben ganz gezielt nach einem Masterabschluss in Psychologie.
Ja, also
Aber
da
es
sollte
ist
sich
auch
schon jeder
ähnlich.
dann. Ja.
Das ist aber auch ähnlich bei anderen Fächern wie Physik oder Biologie oder Soziologie. Da hat Deutschland so diesen Bachelor-Master-Sprung immer noch nicht verdaut, auch wenn er
Ja.
schon 10 Jahre alt ist. Beim BDP steht immer noch Diplom auf der Homepage, glaube ich, wenn wir es nicht runtergenommen haben. Aber der letzte Psychologie-Diplom-Studiengang ist vor 10 Jahren ausgelaufen.
Ja, gut, da geht vielleicht einiges da manchmal auch ein bisschen langsamer dann auch. Ja, okay, aber das schon mal als wichtige Information. Also wer da in die Richtung gehen möchte, sollte sich vielleicht schon noch mit dem Gedanken anfreunden, nach dem Bachelor dann auch zumindest relativ zeitnah einen Master noch anzuschließen.
Und da fängt es auch wirklich erstmal an, spannend zu werden. Also
Ja.
ganz ehrlich, da beschäftigt man sich auch dann wirklich eben, man hat so war es ja auch mal gedacht vom Gesetzgeber, nach einem grundständigen Bachelor dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt gerne in die Richtung mich vertiefen und dann Master draufsetzen.
Ja, ein Bereich, den wir jetzt heute noch gar nicht so intensiver angesprochen haben, das ist so der Bereich, später klinisch oder therapeutisch tätig werden zu können und zu wollen. Und da gibt es ja auch schon Fragen zu. Zum einen hier von Max B., dem neuen Psychotherapeutengesetz entsprechend lässt sich mit dem Bachelor an Ihrer Hochschule nicht der Weg zum Psychotherapeuten einschlagen.
In
Richtig.
Deutschland nicht.
Vielleicht da nochmal, bevor wir jetzt quasi schon nach dem neuen Psychotherapeutengesetz das Ganze ansprechen, wie sieht es denn aktuell aus? Es war ja bisher so eine schwierige Geschichte auch, was Fachhochschulen, Universitäten angehen, aber es gibt einige, die haben durchaus den Bachelor in Psychologie gemacht, dann den Master über die SAH-Fernhochschule und gehen jetzt in Richtung Therapeutenausbildung mit dem Ziel der Approbation. Vielleicht hast du da nochmal für die, die nicht so
Genau.
tief da drin stecken, einmal so die bisherige Situation schildern und auch, was sich da jetzt getan hat durch halt diese Reform des Psychotherapeutengesetzes.
Also wir sind jetzt in dieser 12-jährigen Übergangszeit. Alle, die vor dem 1. September 2019 ihr Psychologiestudium angefangen haben, die haben die Möglichkeit nach dem alten Gesetz Bachelor, Master und dann eine postgraduale Psychotherapeutenausbildung oder im Ausbildungsinstitut zu machen. Und ich glaube, bis 2032 muss man damit fertig sein. Das ist diese 12-jährige Übergangsfrist. Nach der neuen Gesetzgebung steht ganz klar drin, man macht ein Psychologiestudium da hat man auch andere Inhalte schon. Es ist dann näher an der Medizin dann dran, muss man so sagen, auch an den Unis, dass man schon sehr viel auch Berufs, sag mal, man ist näher in der Klinik dran, ähnlich wie ein Arzt in der Ausbildung. Beim Ärzten heißt es eben der AIP, der Arzt im Praktikum. Beim Psychotherapeuten ist es der Peer, Psychotherapeut in Ausbildung. Hat den Vorteil, dass man eben schon am Ende des Masterstudiums seine Approbation bekommt, seine Heilserlaubnis und dann ähnlich wie ein Assistenzarzt auch schon mal zumindest kein Geld mitbringen muss für die Ausbildung, sondern nach E13, glaube ich, eingruppiert wird an einer Klinik. Das ist so der gewollte Weg. Für diejenigen, die sagen, ja, in Deutschland ist der Weg halt mir verbaut, weil es eben nur an, ich sag mal, Universitäten mit angeschlossener Uniklinik möglich ist tatsächlich. Das haben wir halt nicht, das haben wir auch keine andere Fernhochschule. Sage ich mal, es gibt immer noch den Weg. Wann will ist da ein Weg? Wer flexibel ist, kann nach Österreich gehen. Weil dort ist noch das alte Ausbildungssystem. Das heißt, da macht man sein psychologisches Propädeutikum und dann sein Fachspezifikum und kann dann über den Europsy wieder zurückkommen. Also ein Kollege von uns hat das zum Beispiel auch gemacht. Und es gibt aber auch genügend Tätigkeitsfelder, in denen klinisch-psychologische Kenntnisse notwendig sind oder hilfreich sind, die eben, sag mal, außerhalb der Psychiatrie hilfreich sind. Sei es jetzt in der Erwachsenenbildung, Psychoedukation oder im Klinischen. Das Einzige, was halt nicht möglich ist, ist tatsächlich dann, sag mal, in einer Psychiatrie zu arbeiten oder in einem klinischen Kontext zu arbeiten, was auch immer Klinik ist, also Klinik für psychosomatische Erkrankungen und ähnliches. Also immer wenn das Thema Erkrankung eine Rolle spielt, braucht man von Gesetzes wegen eine Approbation, eine staatliche Heilserlaubnis. Aber ich glaube, das ist aber eine persönliche Einschätzung. Es wird genauso wie jetzt werden, einfach weil der Nachfragedruck so groß ist von Patientenseite, dass auch die Heilpraktikerprüfung immer noch der Weg sein wird, um, sag mal, in so einem Graubereich zu arbeiten. Aber das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, da möchte ich keine Hand ins Feuer legen. Aber es ist ja die letzten 20 Jahre schon so gewesen, dass diejenigen sagen, ich habe eben gar kein Psychologiestudium, möchte aber in der Beratung tätig sein, dann eben eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht haben oder Heilpraktiker-Erlaubnis. Und ich glaube, da
Genau,
wird
das ist
sich auch jetzt
Heilpraktiker
die
für
neue
diesen
Gesetzgebung nicht,
kleinen
genau.
Heilpraktiker dann für diesen Bereich der
Genau.
Psychotherapie.
Und da wird sich auch nochmal dafür halt nichts ändern, tatsächlich. Das
Ja.
Einzige, aber das hat jetzt eher dann standesrechtliche Dinge, ist, dass die Psychologen halt sich eher, oder die Psychiater, die heißen auch gar nicht mehr Psychologen, sondern die heißen Psychotherapeut von Anfang an. Bis jetzt heißt das ja psychologische Psychotherapeut. Psychologie haben sie dann weggenommen, heißt dann Psychotherapeut. Und das ist aber wirklich ein enges Berufsbild festgelegt, nämlich als Psychotherapeut in einer klinischen Einrichtung mit psychisch erkrankten Menschen zu arbeiten.
Ja, also einmal der klinische Bereich, sagen im psychischen Einrichtung oder halt für diejenigen, die eine Kassenzulassung anstreben und da als Psychotherapeut, Psychotherapeutin tätig werden möchten nach der Approbation.
Ja, aber ich weiß nicht, wer die Debatte mitverfolgt hat. Da hat auch sogar der Herr Böhmermann mal einen Bericht dazu gemacht. In Stuttgart gibt es im Moment zwei offene oder einen offenen Kassensitz. Und das werden sich auch die Ärzte sozusagen nicht nehmen lassen. Also Psychotherapeuten kann man ausgerechnet, wir bräuchten 6.000 zusätzliche Kassensitze. Diese Kommission, die das festlegt, hat es dann auf 1.500 runtergerechnet. Irgendwo in der Mitte hat man sich getroffen. Also auch da ist man, der Weg dahin ist eher weit und beschwerlich. Und
Ja,
die allermeisten Psychotherapeuten arbeiten tatsächlich auch als angestellte Psychotherapeuten in psychosomatischen Kliniken und Ähnlichem.
Aber ja, also für diejenigen, die diesen Weg, jetzt gehen wir nochmal auf diese Frage von Max B. Zurückzukommen nach dem neuen Psychotherapeutengesetz mit dem Bachelor, so wie es im Moment ausgeht, dieses Ziel speziell Richtung Approbation dann halt im Moment nicht möglich.
In Deutschland nicht, aber ich sag mal, wer flexibel ist und nicht weit nach Österreich hat, der kann gerne auch dann, wie auch jetzt schon viele, die den Numerus Clausus ausweichen möchten, dann in Österreich studieren und über den Europsy wieder zurückkommen.
Okay, diesen Weg und sich da dann nochmal genau erkundigen, wie da dann genau die Rahmenbedingungen dann auch sind. Ja, gibt es noch eine zweite Frage zu Richtung Zukunft hier von Christina Schulz. Gibt es mittel- oder langfristig eventuell Pläne von der SRH, einen approbationskonformen Psychologiestudiengang, Bachelor of Science, also diesen polyvalenten Bachelor und oder Master of Science anzubieten, so wie es die IU Health University versucht hat. Und ich ergänze mal vielleicht auch in Kooperationen, die es ja auch zum Teil, also mit Möglichkeiten, die es ja zum Teil im SRH-Konzern dann auch gibt.
Nein. Einfach nein, weil wir das bei der IU Health University mitbekommen haben. Und das war ja schon sehr, sehr peinlich, was dort gelaufen ist. Und ich denke, da hat keine Fernuni besseren Hebel oder einen schlechteren Hebel dazu. Und die SAH hat ja eine Universität in Österreich-Winkel, aber die sind eher auf Wirtschaftswissenschaften und Recht spezialisiert. Und da ist im Moment keine Bestrebung, eine Psychology School oder Health University anzubieten. Aber was immer geht, was ich auch Studierenden empfehle, ist, es gibt ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber in Wittenherdecke beispielsweise die Möglichkeit, oder in Wiesbaden. Und wenn man es dann noch keine Erfahrenswerte, auch wie das angenommen wird, aber ich denke, die werden auch eben ihre Kurse voll haben wollen. Und Anforderungen an einen, wir nennen das auch polyvalenten Bachelor, also früher gab es diese Bindestrich-Psychologien, Gesundheitspsychologie, Wirtschaftspsychologie, das haben wir nicht, sondern es ist ein polyvalenter Abschluss, der eben auch zu jedem konsekutiven Psychologie-Master helfen kann. Und wir haben jetzt auch eben Zusatzkurse in Richtung Psychopharmakologie beispielsweise oder medizinische Grundlagen, also die Inhalte sind da. Ob es anerkannt wird, das entscheidet immer die Aufnahmeinstitution. Aber wir werden nicht denselben Fehler machen wie die Health University, die dann doch einige Studierende auch vergrätzt hat.
Ja,
Das
da
haben wir
war
ja
einige,
nie.
die sich darauf verlassen haben, die jetzt halt auch viele andere
Genau.
Wege suchen, da halt auch dann jetzt solche Fragen kommen. Daher
Ja.
auch gut, dass Sie da hier eine eindeutige Aussage machen. Und wer in die Richtung gehen will, klar, da gibt es einige Privatuniversitäten, die da was machen, nur halt Viele suchen halt das genauso flexibel, wie es halt zum Beispiel an der SAH Fernhochschule im Fernstudium möglich ist. Ja, soweit zum Abschluss. Auch nochmal mit der Info halt, es gibt noch viele andere Bereiche, wie Sie es ja deutlich gemacht haben, halt außer diesem rein klinisch-therapeutischen Weg. Und da ist ja auch vieles deutlich geworden heute im Interview. Zum Abschluss, Sie haben vorhin das Thema Schlagwort KI schon mal genannt. Mache ich es meistens so bei den Interviews nochmal so einen Blick in die Zukunft zu werfen und würde Sie da auch bitten, welche Rolle Ihrer Meinung nach Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz, auch aktuell wird ja sehr viel diskutiert über ChatGPT, da spielen könnte in der Psychologie, wo das hingehen könnte. Einmal natürlich Unterstützung, was die Entwicklung solcher Systeme angeht und vielleicht auch diese noch zu verbessern, aber wo möglicherweise auch künstliche Intelligenz quasi Aufgaben übernehmen könnten. Also vielleicht sogar eine Beratung künftig ja nicht mehr mit einem Menschen, sondern mit einem künstlichen System irgendwann erfolgt und da vielleicht auch Arbeitsplätze übernehmen könnte. Oder sehen Sie das gar nicht?
Nee, also KI macht da Sinn, wo es, sagen wir mal, Arbeit erleichtert. Jetzt beim Ausmachen von Terminen beispielsweise und Ähnlichem. Ich habe mich jetzt auch nochmal mit dem Thema ChatGPT auseinandergesetzt, auch an den Unis. Da haben ja die Unis Angst oder viele Hochschulen Angst, dass man sozusagen keiner Studienarbeit mehr trauen kann und soll. Ich bin da eher entspannt, weil in unserem kompetenzorientierten Ansatz geht es mir nicht darum, dass jemand die best wohlgeschliffene, sprachlich versierte Hausarbeit angibt, sondern es sollen eben Kompetenzen nachweisen und soll ihm auch zeigen, dass sie beispielsweise gute von schlechter Literatur unterscheiden können. ChatGPT erfindet ja zum Teil wissenschaftliche Quellen oder eben nicht wissenschaftliche Quellen. Also da ist der Weg noch lange hin. An der Stelle. Wo es Sinn macht, ist tatsächlich also mal alles, was Richtung Unterstützungssysteme angeht. Also es gibt auch jetzt schon sehr viele Apps auf dem Markt, auch zum Teil von Krankenkassen bezahlt, die für bestimmte psychologische oder psychische Indikationen da sind. Also bei Suchtindikationen beispielsweise oder bei depressiven Symptomen. Und an der Stelle werden auch viele Psychologen weiterarbeiten oder zusammen mit IT-Lern arbeiten, um die Systeme besser zu machen. Aber letztendlich, was im System halt fehlt, ist tatsächlich einfach, sagen wir mal, die Spiegelneurone, also Empathie, Akzeptanz, Kongruenz. Wird es eine App niemals geben. Und das sind dann immer auch die Benutzer, die sich darüber klar sein müssen. Das ist genauso, wenn ich in ein Auto steige und irgendwie die Pferdestärken suche. Da gibt es keine Pferde drin im Auto, wie Horsepower, weil so ein Motor nach anderen Prinzipien funktioniert. Und genauso diese neuen Computerprogramme arbeiten eben nicht mehr nach festgelegtem Code, sondern nach ein bisschen komplizierteren Prinzipien. Aber, sag mal, Grenze zum menschlichen Urteil, die wird es auch in absehbarer Zeit nicht geben. Bin ich ziemlich fest davon überzeugt. Das ist ein intelligentes, schlaues Tool und so soll man es auch benutzen. So benutze ich es auch. Ist ein interessantes Feld für die Cyberpsychology tatsächlich, wie dann diese Tools zum Einsatz kommen können. Also ich kenne es jetzt beispielsweise aus der Personalpsychologie, wo man auch überlegt, ob man über irgendwelche Tests oder irgendwelche Chatbots sozusagen herausfinden kann, wer ist ein geeigneter Kandidat. Und ich kann nur sagen, jetzt aus eigener Forschung heraus, die Trefferquote ist da eher mäßig.
Ja, vielen Dank auch für diese Einschätzung. Also gerade im Bereich der Psychologie, auch oder wie in vielen anderen Bereichen auch Unterstützung, ja, durch solche Systeme, aber braucht sich keiner Sorgen machen, dann nicht mehr gebraucht zu werden. Ich glaube, gerade für Psychologen, Psychologinnen sieht es ja eher im Moment noch umgekehrt aus, dass da höherer Bedarf ist als das, was überhaupt am Markt vorhanden ist.
Absolut. Ich empfehle da das schöne Buch Quality Land 2.0. Da gibt es auch eben den Maschinentherapeuten, dein Ausbildungsberuf ist kein Studium. Und da erklärt er dann der Maschinentherapeut den Robotern die Irrationalität der Menschen, weil die Roboter irgendwie nicht mitkommen, wenn der Mensch sich so irrational verhält.
Ja, was nicht in den Prozess reinpasst, dann
Genau,
hier
also
gelernt hat.
Marc-Uwe Kling, Quality Learn 2.0, ein tolles Buch.
Ja, da noch eine schöne Literaturempfehlung für alle, die da noch ein bisschen weiter sich mit beschäftigen möchten. Vielen Dank auch dafür. Und ja, für die Informationen heute Abend zum Bachelor of Science Psychologie an der SAH Fernhochschule. Vielen Dank und einen schönen Abend noch für Sie.
Vielen Dank an Sie, Herr Jung.
Sehr gerne. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind. Auch Dankeschön für die Fragen im Chat. Und wenn dann noch weitere Rückfragen auftauchen, stellt die gerne auch in die Kommentare mit ein. Und ja, meine Bitte noch, wenn es hilfreich war, das Interview für euch, dann gebt ihm jetzt noch euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn es weitere Interviews gibt und Videos zur SAH Fernhochschule. Es ist noch einiges geplant in diesem Jahr und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.